Schönen guten Tag aus Münster und Bremen. Hier melden sich die Bremer Bilderbuchgespräche mit der vierten Ausgabe. Mein Name ist Marc Kudlowski und ich begrüße meine liebe Kollegin aus Bremen, Elisabeth Hollerweger. Hallo Elisabeth.
Hallo Marc, schön, dass wir uns wieder mal hören.
Ja, finde ich auch. Habe ich mich schon drauf gefreut auf die vierte Folge. Vielleicht magst du kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern ankündigen, was wir für heute vorhaben.
Wir haben uns für heute mal ein bisschen ein anderes Konzept überlegt. Und zwar knüpfen wir an den aktuellen Diskurs um Tönnies und schauen uns an, wie Tierhaltung im Bilderbuch verarbeitet wird. Dafür haben wir verschiedene Beispiele ausgesucht, auf die wir nacheinander dann eingehen werden. Aber das heißt, wir haben heute einen thematischen Schwerpunkt und nicht ein Buch, an dem wir uns sozusagen abarbeiten.
Ja, genau. Wir wollten mal was Neues wagen und wir sind auch gespannt, wie euch das gefällt. Bevor wir ins Thema Tierrechte einsteigen, wollen wir noch ein wenig plaudern, 2-3 Minuten. Elisabeth, was hast du im letzten Monat gelesen? Was war bei dir dran? Es muss ja nicht unbedingt ein Bilderbuch gewesen sein. Vielleicht waren es sogar mehrere Bücher.
Also Bilderbücher liest man natürlich sowieso die ganze Zeit und da waren auch wieder ein paar spannende Sachen dabei. Aber unabhängig von Bilderbüchern habe ich, und das passt tatsächlich auch ganz gut zu unserem Thema, T.C. Boyle, Sind wir nicht Menschen, gelesen. Und das sind Kurzgeschichten, in denen es so ein bisschen um ja das Menschsein, aber auch um das Menschsein in Beziehung zu anderen Lebewesen geht. Das heißt, Fragen, die uns jetzt tangieren, werden da zum Teil auch behandelt. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du gelesen zuletzt?
Also ich habe zuletzt fertig gelesen, da hing ich länger dran, habe das aber im Urlaub fertig gelesen von Johannes Groschupf. Der ist auch als Jugendbuchautor bekannt, hat letztes Jahr den, ich glaube, Deutschen Krimi-Preis mit Berlin Prepper gewonnen. Es geht thematisch auch um Prepper, es geht auch um Reichsbürger, aber im Kern dreht sich das Ganze um Hate Speech im Netz. Ja, das ist ein Krimi, der gut unterhält, obwohl ich sonst eigentlich keine Krimis lese, aber ich bin auf das Buch aufmerksam geworden durch eine Besprechung bei Deutschlandfunk und fand es auch recht lesenswert. Das Ende ist weniger gelungen, aber insgesamt war es wirklich sehr unterhaltsam. Und darüber hinaus habe ich noch angefangen von Lukas Bärfuß. Passend zu dem Büchnerpreis, den er letztes Jahr erhalten hat, ist auch von ihm ein Kurzgeschichtenband erschienen. Malinois heißt dieser, wenn er denn französisch ausgesprochen wird. Ich bin großer Bärfuß-Fan, also für mich ist das ein Muss, das Ding zu lesen.
Sehr schön. Ja, so haben wir dann doch auch ein bisschen einen erweiterten Fokus. Dann können wir ja jetzt einmal einsteigen in unser Thema. Es war ja deine Idee, an Tönnies anzuknüpfen und sich das anzuschauen. Das finde ich auch total spannend. Ich habe mit dem Thema mich schon öfter beschäftigt, auch in Seminaren, und bin aber dann irgendwann auch so ein bisschen müde geworden, was daran liegt, dass es so viel grottige Bücher einfach gibt, insbesondere aus der Vegan-Szene, die natürlich total gut gemeint und ambitioniert sind, aber ästhetisch, literarisch mir schon so ein bisschen Schmerzen verursachen. Dementsprechend finde ich super, dass du die Initiative in die Richtung ergriffen hast und ich jetzt nochmal die Gelegenheit hatte, mir genauer die Bücher anzuschauen, die jetzt aktuell erschienen sind. Wie ist es dir ergangen mit dem Einstieg, den wir uns ja schon mal so ein bisschen überlegt haben, mit Alles lecker, das ja auch schon ein bisschen älter ist, zu dem es einen großen Streit gab?
Ja, wie du ganz richtig gesagt hast, der Beweggrund für den thematischen Überbau Tierrechte ist der Tönnies-Skandal und der Shitstorm gegen den Klett-Verlag, der Ende letzten Jahres aufgekommen war. Der war ja auch recht präsent im Netz. Das Bilderbuch war zu dem Zeitpunkt schon 8 Jahre auf dem Markt. Verfasst ist es von Alexandra Max einer, also sie ist für den Text zuständig, und Anke Kuhl hat es mit ihrem unnachahmlichen Strich illustriert, beziehungsweise Illustration ist wahrscheinlich etwas zu kurz gegriffen, da sich hier Text und Bild gegenseitig anreichern. Aber es geht im Kern darum, was für Essenssitten auf der Welt gepflegt werden. Und unter anderem geht es auch darum, wie das Fleisch auf unseren Teller kommt. Und Ende letzten Jahres gab es einen Shitstorm gegen dieses Bilderbuch, weil man es für anmaßend empfand, dass dort die Zuchttierhaltung, also die industrielle Massentierhaltung, der Biolandhaltung gegenübergestellt wird und die Massentierhaltung in einem schlechten Licht dargestellt wird. Darauf hat der Verlag reagiert mit Stellungnahmen und es ist auch dazu gekommen, dass in diesem Jahr bzw. dieser Tage Mitte August eine aktualisierte Ausgabe erscheint. Es war aber auch so, dass letztes Jahr eine etwas günstigere Ausgabe erschienen ist, eine kartonierte für 9 Euro, sodass das Bilderbuch auch vermehrte Verbreitung in der Schule finden konnte. Und es wurde wohl, da weiß ich nicht ganz genau, wie die Gegebenheiten waren, das Bilderbuch, das wir hier auch vorliegen haben, von Lena Zeise, Das wahre Leben der Bauernhoftiere, in Auftrag gegeben, das sich noch differenzierter mit eben dieser Thematik, wie werden Tiere gehalten, was gibt es für unterschiedliche Haltungsbedingungen, woher kommt unser Fleisch oder unter anderem unser Fleisch im Supermarktregal, differenziert auseinandersetzt. Und das wollen wir uns heute angucken.
Genau, bei dem Buch Alles lecker habe ich jetzt mir vor allem die Veränderungen angeschaut, die vorgenommen worden sind. Das war ganz interessant. Ich habe erstmal gar nicht geguckt, welches welche Ausgabe ist. Ich habe einfach nur die beiden gegenübergestellt und dann so ein bisschen die Unterschiede mir angeguckt und dann erst hinterher gesehen, dass quasi aus dieser direkten Gegenüberstellung von Bioschwein versus Massentierhaltung jetzt eben die Gegenüberstellung tiergerechte Haltung und tierungerechte Haltung wurde und eben auch noch Dinge verändert wurden, wie zum Beispiel, dass jetzt nicht mehr Futter mit Wachstumsmitteln dasteht, das wohl auch schon verboten ist, wie ich jetzt dem Diskurs entnehmen konnte, sondern dass eher die abgeschnittenen Ringelschwänze hier nochmal dargestellt wurden. Also es sind eigentlich nur kleine Veränderungen, die auf der einen Seite realisiert worden sind. Trotzdem kann man sehen, dass das Bemühen um eine bisschen differenziertere und weniger plakative Darstellung gegeben ist. Wie hast du das gesehen, diese veränderte Seite?
Ja, also die Originalausgabe, die hatte ich bisher noch nicht eingehend gesichtet. Insofern habe ich mir jetzt erst einmal nur die Seite angeguckt aus der aktualisierten Fassung. Ja, ich war schon seinerzeit, also Ende letzten Jahres, echt recht irritiert, dass das so einen Aufschrei verursacht hat, vor allen Dingen auch, nachdem es 8 Jahre auf dem Markt war.
Gerade im Hinblick auch auf die Emotionalität, die ich zumindest in Interviews mit Monika Osberghaus entnehmen konnte. Also sie hat beschrieben, dass sie weinende Menschen am Telefon hatte, dass irgendjemand zu ihr gesagt hat, danke, wegen Ihnen muss ich jetzt meinen Betrieb schließen. Das fand ich wirklich beachtlich, mit welcher Vehemenz da gegen den Verlag vorgegangen wurde. Monika Osberghaus hat das ja auch in verschiedenen Kanälen dann nochmal reflektiert und hat auch sich sehr erstaunt darüber gezeigt, dass sozusagen jetzt alles auf dieses Kinderbuch projiziert wird, was eigentlich im Argen liegt in der Gesellschaft oder wie auch immer. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass das Bilderbuch sozusagen zur Projektionsfläche wird.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob die Assoziation Klett ist ein Schulbuchverlag und man schaut da nicht genau drauf, dass es Klett Kinderbuch ist, als Teilbereich von Klett, dass man also davon ausgeht, aha, das hier sei in Anführungsstrichen Schulstoff. Und das würde jetzt den Kindern in der Schule so indoktriniert, wie man immer bei der Stoffvermittlung sich das vorstellt, wenn man schon lange nicht mehr in der Schule war. Ich kann es mir gar nicht anders erklären, dass man da so scharf drauf reagiert. Auf der anderen Seite, diese ganze Debatte hat mir nochmal gezeigt, das Klett-Kinderbuch, es ist ja nicht nur hier in Bezug auf das Thema Umgang mit Nahrungsmitteln, dass sich da Klett engagiert, sondern auch zuletzt erschien im Februar, glaube ich, überall Popos zum Thema Bodyshaming und viele weitere Publikationen, die sich auch mit Themen auseinandersetzen, die womöglich nicht jeder Verlag beackern würde. Das finde ich bei Klett Kinderbuch wirklich beachtlich, dass sie mit ihrem Sortiment immer etwas wollen.
Ja, das hatte ich auch den Interviews nochmal so ein bisschen entnommen, dass eben schon Bücher mit Haltung produziert werden sollen, aber auch eben Bilderbücher, die auch eine Haltung einfordern, eine Positionierung.
Ja, sollen wir von hier aus einmal zu dem wahren Leben der Bauernhoftiere überleiten, zu der Neuerscheinung im Klett-Kinderbuch-Verlag?
Ja, wäre jetzt auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, weil das ist ja auch was dann als Perspektive von Osberghaus auch so erwähnt wurde, zu sagen, ja, wir haben jetzt die Idee, resultierend aus dieser Debatte oder vielleicht auch ein bisschen schon vorher, dass wir ein Buch machen, in dem Bauernhoftiere eben ein bisschen weniger anthropomorphisiert dargestellt werden, in dem aber dann auch nicht beschönigt wird. Ich habe da vor allem eben mir nochmal gedacht, als ich es angeschaut habe, dass es ja schon vom Aufbau her eher so ein klassisches Sachbuch ist. Also es ist ja dann nach Bauernhof und dann kommen verschiedene Tierrassen und dann kommt Schlachthof und dann kommt auch nochmal sowas, was man selber tun kann als Kapitel und dann immer mit erklärenden Texten, dass dieser Sachbuchcharakter aber dadurch dann so ein bisschen aufgebrochen wird, dass die Tierdarstellungen schon sehr beklemmend sind, aber auch sehr realistisch sind. Wie ging es dir mit dem Buch?
Ja, also ich habe es wirklich als Antwort auf diesen Shitstorm gelesen, der letztes Jahr aufgekommen ist, den wir jetzt schon ausführlich besprochen haben. Ich fand hinten den Klappentext ganz interessant. Ich zitiere einmal: Sachkundig und ohne zu werten zeigt es die Unterschiede zwischen der industriellen und der ökologischen Tierhaltung. Also genau das, was dort anstoßt, der scharfen Diskussion war, wird hier nochmal gewissermaßen schon fast befeuert. Ich habe es so wahrgenommen wie du auch. Es wird zunächst erst einmal gezeigt, okay, so leben die Tiere in der industriellen Massentierhaltung, so leben sie in der ökologischen Landwirtschaft. Und wenn es dann langsam Richtung Schlachtbank geht für die Tiere, dann wird es schon in Verbindung mit der Illustrationstechnik echt krass. Also ich hatte mich dabei an Die Insel erinnert gefühlt, das Bilderbuch, in dem es um Ausgrenzung geht von Fremden. Das hat ja auch eine recht realistische Darstellung. Ja, das finde ich hat auch einen ganz bedrohlichen Charakter. Und hier fand ich es auch durch die Farben, die verwendet wurden, alles recht trist, recht düster. Fand ich schon recht bedrückend, aber ehrlich auch.
Ja, ich würde sogar auch an einer früheren Stelle schon ansetzen. Ich finde auch gerade diese Bebilderung des Kapitels das Hausschwein sehr beklemmt, weil die Schweine über diese Barriere, vor der sie so stehen, einem direkt ins Gesicht gucken. Und das ist ja auch sowas, was man immer wieder anregt in diesem Diskurs, sich zu überlegen, welches Gesicht hat eigentlich meine Wurst? Und diese Schweine geben quasi der Wurst ein Gesicht schon in dieser Kastenhaltung.
Ja, das hat mir auch so gut gefallen an Alles lecker. Also auf der linken Doppelseite, über die wir hier sprechen, das ist leider nicht paginiert, so dass man jetzt durchzählen müsste. Das habe ich jetzt noch nicht gemeistert, Seite 7 so ungefähr. Jedenfalls dort auf der linken Seite sieht man auch ein kleines Mädchen, das vor einer Kuh steht. Die Kuh wird gerade vielleicht von der Mutter gemolken. Und daneben sieht man eine Schlachtbank, also wirklich eine Bank, vor der ein Mann kniet. Dann ist da vermutlich der Sohn dabei und dahinter der, der die Sau oder den Eber gleich schlachten soll. Und bei der Kuh ist es so, dass das Mädchen die Kuh streichelt und sagt, na Olga, wie geht's dir heute? Also ein persönlicher Bezug da ist zu dem Tier. Bei der Schlachtszene daneben guckt der Sohn ganz unsicher über die Sau oder den Eber hinweg. Und der, der gerade vor dem Schwein kniet, denkt, ach Emma. Ja, also das Tier ist nicht einfach nur irgendein Schwein mit irgendeiner Nummer, sondern da ist ein persönlicher Bezug da von denen, die da auf dem Bauernhof leben, zu den Tieren, die da auch auf dem Bauernhof leben. Und hier in der aktuellen Veröffentlichung von 2020, über die wir gerade sprachen, das wahre Leben der Bauernhoftiere, dort sind so viele Ferkel auf der Abbildung zu sehen. Das sind so ungefähr 10 Stück, dass man die gar nicht als Individuen wahrnimmt. Also da schauen uns jetzt 2 genau ins Gesicht, wie du es gerade beschrieben hast, aber man denkt jetzt nicht, ach links, ach lieber Klaus und rechts lieber Heino, sondern naja, es sind einfach Schweine, die eine Nummer im Ohr haben.
Das stimmt, aber ihre Gesichtsausdrücke, ne, sind ja so, dass sie ja, also obwohl sie so realistisch sind, ja, oder gerade weil sie so realistisch sind, einen so berühren, würde ich sagen. Also sie fordern eigentlich auch mit ihren Gesichtsausdrücken so ein Hinschauen ein. Fand ich jetzt bei den Schweinen besonders auffällig. Also bei den Kühen dann nicht mehr so. Also außer an dieser einen Szene, wo dieses Kalb vor der Schlachtbox steht, da guckt das ja auch so direkt den Betrachter an. Aber bei den Schweinen fand ich es eben besonders auffällig. Und Schweine, kann man sagen, sind ja auch immer sehr beliebte Sympathieträger in solchen Geschichten auch. Also jetzt haben wir ja hier das Sachbuch, aber auch in Geschichten sind Schweine ja beliebte Sympathieträger. Wenn man an das Schweinchen namens Babe denkt oder an Rennschwein Rudi Rüssel, dann ist es ja schon was, was so auch als ja, Akteur, als Protagonist oft mal fungiert, das Schwein.
Auf jeden Fall. Kennst du die Schweine von IKEA, die da recht günstig angeboten werden, die Stoffschweine? Also die gibt es schon seit langer Zeit. Wir haben auch so einen Stoffschwein. Und es gab von einem IKEA-Haus eine Werbekampagne. Da haben sie die Schweine in Pfannen- und Auflaufform gepackt, um die Küchen, die sie in der Filiale hatten, zu bewerben. Und das hat auch einen riesigen Shitstorm ausgelöst, obwohl ich es eigentlich nur ehrlich fand.
Ja, das ist natürlich, ja, eigentlich gut. Also wenn die Kinder in dem Bewusstsein aufwachen und sich aufwachsen und sich dafür auch entscheiden, dann ja, hat das ja irgendwie auch was Ehrliches, ja, hast du recht. Aber nee, kenne ich nicht, kannte ich nicht. Also auch den Shitstorm kannte ich tatsächlich nicht. Ja, wir haben ja auch noch ein Buch heute ausgesucht, wo, in dem auch ein Schwein Protagonist ist. Aber haben wir noch was zum wahren Leben der Bauernhoftiere? Was wäre dir noch wichtig hier zu erwähnen? Ist es ein Buch, das du empfehlen würdest? Oder würdest du sagen, naja, es ist jetzt eher so ein klassisches Sachbuch mit ein bisschen anderen Illustrationen?
Ja, also mir kommt es etwas überfrachtet vor. Also ich hätte mir gerne ja, weniger Text gewünscht. Wir kommen auch noch auf ein Bilderbuch gleich, das etwas weniger Text hat und auch als Sachbilderbuch einzuordnen ist. Und ich finde es relativ dicht an Informationen und ich hätte mir etwas mehr Reduzierung gewünscht. Das finde ich ist gerade bei Alles lecker ja so gelungen. Wenn ich dann interessiert bin, kann ich mich ja weiter informieren. Aber um erst einmal ja die potenziellen Leserinnen und Leser anzusprechen, hätte ich es gerade bei der Illustrationstechnik ja für vorteilhafter gehalten, wenn man mit den Informationen etwas mehr hausgehalten hätte.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Also wenn ich in der Schule damit arbeiten würde, würde ich tatsächlich nur mit den Bildern erstmal arbeiten und mir dann so Aufträge eher überlegen, die dahin gehen, wie könnte sich dieses Tier gerade fühlen oder was passiert wohl mit diesem Tier gerade, dass man das eher offen hält und nicht so sehr ja über diese Textebene und über diese sehr starke Inhaltsvermittlung geht. Insofern hast du wahrscheinlich recht, ist es eine Antwort darauf, dass man den Vorwurf aufzuheben versucht hat, zu kurz gegriffen zu haben bei Alles lecker. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, die Bilder hätten für sich gesprochen und man hätte dann vielleicht ja noch woanders recherchieren können. Nichtsdestotrotz, diese Variante hat man ja. Man kann ja sagen, okay, es ist auf Bildebene ein wirklich starkes Buch und die Textebene ist nicht in so enger Verbindung mit den Bildern, wie es bei Alles lecker der Fall ist. Von daher könnte man sie auch weglassen und mit den Bildern arbeiten.
Ja, ich glaube, ich würde auch über Alles lecker, sogar mit dem Shitstorm einsteigen, auch in der Grundschule, gerade mit der Doppelseite, was sich daraus entwickelt hat, dass als Reaktion diese Neuerscheinung erschienen ist, eine Doppelseite daraus nehmen, die daraufhin untersuchen, inwiefern und ins Gespräch darüber kommen, inwiefern denn jetzt hier differenzierter oder wird überhaupt, ist es überhaupt notwendig, differenzierter sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder was macht diese Neuerscheinung anders als Alles lecker? Und davon ausgehend ein weiteres Bilderbuch hinzuzuziehen, das wir gleich noch besprechen wollen. Also das wäre da mein Ansatz, also mit Ausschnitten lediglich zu arbeiten, so wie du es auch schon gesagt hast. Nur die Illustration, vielleicht auch den Text, aber sicherlich nur eine Doppelseite, sonst wäre es zu viel, denke ich.
Im Prinzip könnte man dann ja auch so einen Übergang machen, ne? Wenn man sagt, okay, erzähle jetzt die Geschichte, wähle ein Tier aus dem Buch von Lena Zeise aus und erzähle seine Geschichte Und dann könnte man eben als nächstes dann mit einem Buch arbeiten, das eben so eine Geschichte auch erzählt. Das wäre ja eigentlich auch eine schöne Reihe letzten Endes, um mit dem Thema umzugehen, aber trotzdem auch in den Kernbereichen des Deutschunterrichts zu bleiben.
Mhm.
Ja, wollen wir uns dann noch Freddy, dem Glücksschwein, widmen? Das ist ja jetzt im Prinzip die Geschichte, also eine Erzählung eines Schweins. Es beruht auf einer wahren Begebenheit und ist einem Schwein gewidmet, das auf diesem Hof Butenland lebt und das eben mit viel Glück von einem Tiertransporter gesprungen ist und dann eben auf diesem Hof gelandet ist. Diese Geschichte wird erzählt. Hier ist mir auf jeden Fall jetzt auch gerade im Vergleich natürlich aufgefallen, dass das Schwein wieder sehr stark anthropomorphisiert ist. Es ist schon auf der ersten Seite so als grinsendes Schwein abgebildet und man hat diesen Stil auch weiterhin. Ansonsten wird eben diese Geschichte ja mit dem Fokus auf dieses eine Schwein erzählt, von seiner Geburt bis hin zu seiner Rettung und seinem quasi glücklichen Leben auf Butenland. Wie hat dir die Geschichte gefallen?
Mir hat sie eigentlich insgesamt gut gefallen, muss ich sagen. Aber auch hier fand ich sie etwas zu lang. Ich habe doch zwischendurch geguckt, wie viele Seiten kommen denn da jetzt noch? Weil die Textebene auch recht umfänglich ist. Aber insgesamt hat es mir doch schon gut gefallen, auch wenn ich die visuelle Ästhetik nicht überall besonders ansprechend finde. Also ich finde sie an einigen Stellen stärker, an einigen Stellen schwächer. Was ich wirklich schwach finde, ist die sprachliche Gestaltung. Also die hat mir überhaupt nicht zugesagt. Da gibt es auch hier, ist das Bilderbuch nicht paginiert, gibt es beispielsweise Attribuierungen wie überhaupt passierten oft unschöne Dinge. Also hier unschön finde ich überhaupt nicht passend. Oder so erging es allen kleinen Ferkeln an diesem Ort. Nein, es war wirklich nicht nett dort. Also das finde ich völlig unpassend. Hingegen die visuelle Ästhetik, ich sagte ja, an einigen Stellen passender, an einigen Stellen weniger passend. Zum Beispiel gleich zu Beginn, bevor die Geschichte richtig losgeht, sieht man ein glückliches Schwein auf einer Wiese sitzen. Da dachte ich, oje, was ist denn das für naive Malerei? Das wirkt ja völlig kitschig. Dann fand ich es aber recht interessant, als es losgeht mit der Marke, die Freddy, wie er später heißt, ins Ohr gepresst wird mit der Zange, dass ich mir überlegt habe, ist das hier Collage-Technik? Was ist das überhaupt für eine Technik? Das sieht aus, als ob gezeichnete Tiere in eine recht real wirkende Umgebung hineinmontiert wurden. Also so in etwa, als ob ein Zeichner Tiere in die Bilder von Zeise hineinmontiert hätte. Und was mir wirklich gut gefallen hat, ist die Entwicklung von Freddy, vom namenlosen Schwein, das bloß eine Nummer bekommt, die es ins Ohr gesteckt bekommt, zu einem Schwein, das auch eine Identität aufbaut. Also ich habe hier mir, natürlich, weil es so umfangreich ist, muss man immer mal ein wenig blättern. Ja, da heißt es an einer Stelle, als Freddy auf dem Bauernhof beziehungsweise auf dem Hof für Tiere, die dort ihr Gnadenbrot bekommen, angekommen ist, und sie machten noch etwas, sie gaben ihm seinen Namen. Also damit kriegt er erstmals eine Identität und er heißt dann Frederik von Butenland. Und dann heißt es, das gefiel Freddy viel besser als 221070. Ja, Freddy von Butenland, so wollte er gern heißen. Also er wird Frederik von Butenland genannt und er ergibt sich selbst diese Verniedlichung und baut sich dort auf dem Hof eine Identität auf, die er zuvor eben nicht gehabt hat in dieser ganzen Menge von Schweinen. Und ich fand es auch recht gelungen, als er die Tiere zur Rede gestellt hat, was denn jetzt eigentlich mit seiner Mutter geschehen ist und beispielsweise mit den Kindern von der Kuh, warum redet da niemand, dass recht schonungslos die Tiere ihm dann preisgeben, dass Menschen Tiere essen und dass seine Artgenossen und ihre Artgenossen geschlachtet werden. Das fand ich wirklich stark. Natürlich, das muss begleitet werden. Aber es ist, wie es ist und wie es dargeboten wird, finde ich passend. Es kommt bloß meines Erachtens zu spät, weil zuvor einige Längen gegeben sind, sodass die Gefahr ist, dass man bis zu der Stelle vielleicht gar nicht weiterliest, könnte ich mir vorstellen. Wie hast du das wahrgenommen, das Bilderbuch?
Ja, ich würde gerne an der Stelle ansetzen, an der du gerade aufgehört hast, weil ich habe hier irgendwie so eher den Eindruck gewonnen, dass es da zu erklärend und zu konstruiert ist. Also ich finde das wichtig, dass eben so viele verschiedene Schicksale dargestellt werden, die durch den Menschen verursacht sind. Also dass das Huhn seine Mutter nie kennengelernt hat, dass das Kalb der Kuh sofort weggenommen wurde und so weiter. Nur ist es ja in dieser Logik der Erzählung aus Perspektive von Tieren nicht sehr stringent, dass die Tiere als Erklärende auftreten. Ich meine, man hat es beim Schweinchen namens Babe auch und es ist vielleicht auch einfach schwierig, das anders zu machen. Aber ich glaube, also auch für die Arbeit im Unterricht würde ich es spannender finden, die Tiere hier nicht als Erklärende auftreten zu lassen, sondern die Tiere als diejenigen, die leiden, die aber dieses Leiden gar nicht verstehen können, weil das ist eine realistische Perspektive. Die Tiere leiden, aber sie verstehen dieses Leiden nicht. Und dann könnte man im nächsten Schritt nämlich auch fragen, und dann wären wir aber wieder eher auf dieser Sachebene, wodurch kommt es denn zustande, dass das Huhn leidet und die Kuh leidet und so weiter und man käme zum gleichen Ergebnis, aber es wäre nicht so auf der Textebene so erklärend. Und das hat mich dann so ein bisschen daran gestört, dass es im Prinzip jetzt auch wieder so eine menschliche Konstruktion von Tier ist, also von dem tierischen Blick auf die Welt. Ja, aber ansonsten kann ich dir zustimmen, das ist auf jeden Fall ein Buch, das differenzierter mit der Thematik umgeht und vor allem an diesem realen Fall eine Geschichte erzählt, die auch Empathie auslöst, die Identifikationspotenzial zum Teil auch enthält und die eher mitnimmt als Bücher, die ich bisher aus diesem Bereich so kannte.
Ja, vielleicht magst du ein paar Titel nennen, die eher weniger gelungen sind und vielleicht hast du ja auch noch welche, die auch eher gelungen sind, die du nennen könntest, die du interessiert
ja, ich mag natürlich auch immer nicht so dieses Bashing von verschiedenen Titeln, aber also aus dieser Vegan-Szene gab es eben zum Beispiel Schweinchen Hugo reist aus, Karl Klops, der coole Kuhheld, Max und Fine, die Reise nach Veganien. Und zu manchen dieser Bücher gab es auch einen kleineren oder größeren Skandal. Also Max und Fine zum Beispiel wurde einer Bibliothek geschenkt und diese Bibliothek hat gesagt, nein, das ist so ästhetisch unter aller Kanone, dass wir dieses Buch noch nicht mal geschenkt haben wollen. Und daraufhin hat sich die Schenkerin dann beklagt, das wäre hier Zensur und man wollte diese Themen nicht haben und so weiter. Also es gibt auch da ganz interessante Diskurse wiederum. Aber von der Narration ist es halt immer alles sehr verniedlichend und sehr erklärend. Und deswegen würde ich sagen, ist Freddy das Glücksschwein auf jeden Fall schon eine Weiterentwicklung in der Darstellung, auch aus Perspektive dieser Tiere. Und dementsprechend würde ich sagen, Freddy bietet Potenzial. Auch hier würde ich vielleicht versuchen, an manchen Stellen eher mit der Bildebene zu arbeiten und daraus Leerstellen zu machen, aus diesen Stellen, die im Moment noch keine Leerstellen sind, um mit den Kindern anzusetzen und sie selber zu einer Lösung zu bringen. Weil ich finde, dieses Erklärende erzeugt ja auch manchmal so ein Abschalten. Oh, jetzt wird mir schon wieder irgendwas erklärt, was irgendwie auf der Welt schrecklich ist. Aber die Kinder fragen zu lassen, warum hat das Huhn eigentlich seine Mutter nie gesehen? Warum ist die Mutter Kuh so traurig? Löst auch bei den Kindern Reflexionsprozess aus. Und wenn sie sich selber auf die Suche nach der Lösung begeben, ist vielleicht der Erkenntniswert auch höher, als wenn man es erklärt bekommt.
Ja, dafür könnte man gut Seite 23 nutzen. Da ist links die Abbildung zu sehen, auf der Freddy mit dem Eber gerade über den Hof läuft und rechts ist das Huhn zu sehen. Und da heißt es auf der Textebene, also das fragt Freddy, wenn hier alle Schweine glücklich sind, darf ich dann auch meine Mama herholen, fragte Freddy. Und meine Geschwister und all die anderen Ferkel. Und bevor es dann weitergeht auf der rechten Seite der Doppelseite, wenn man sich die Illustration genauer anguckt, ist es da recht uneindeutig. Also man sieht den Eber, der guckt so ein bisschen unglücklich. Und das fand ich zum Beispiel auch eine starke Illustration, dass man da beispielsweise eine Gedankenblase an den Eber machen könnte. Ui, wie bringe ich das dem bei? Wie kann ich dem das erklären? Ja, und das Huhn ist schon wieder etwas Forscher dargestellt in Mimik und Gestik, so als ob dieses jetzt gleich Freddy etwas sagen würde oder schon sagt, weil Freddy, der blickt recht erstaunt rein. Also das könnte ich mir gut vorstellen als Teil des Bilderbuchs, den man zur Lehrstelle macht.
Ja, sehr schön. Finde ich auch ein gutes Beispiel.
Vielleicht nochmal zurückkommt auf diesen, ja, man kann schon fast sagen, belehrenden Charakter. Kein Bilderbuch, aber ein Kinderroman von E.B. White, Wilbe und Charlotte. Dort ist es ja auch so, dass das kleine Schweinchen Wilbur aussortiert wird, weil es nicht groß genug ist, nicht fett genug ist. Und deswegen der Vater des kleinen Mädchens Fern es schlachten will, also notschlachten will. Das würde ja zu viel kosten, das zu mästen. Und es wird dann aber auf dem Hof behalten und wird zum Freund für Fern, solange sie noch recht klein ist. Und als sie dann Freunde in ihrem Alter hat, ist das Schwein nicht mehr so interessant. Und es muss sich dann, oder in Zusammenarbeit mit der Spinne Charlotte, schafft Wilbur es, seine Schlachtung hinauszuzögern, beziehungsweise die Menschen davon zu überzeugen, nicht geschlachtet zu werden, indem die Spinne Wilbur Botschaften an die Menschen in ihr Netz webt, bis Charlotte dann später stirbt und Wilbur aber dennoch weiterleben darf, denn Wilbur ist solch ein Prachtschwein geworden, dass es bei einem Schweinewettbewerb den ersten Platz gewinnt. Und auch dort, wenn ich mir das jetzt einmal überlege, nach dem, was du gesagt hast, werden die Tiere auch wieder recht anthropomorphisiert dargestellt. Und ihre Logik, der Schlachtung zu entkommen, ist eigentlich die Logik, die jetzt auch der Mensch anwenden würde, um aus einer Notsituation zu gelangen. Also mit der Logik, wie man Menschen überzeugen würde, etwas nicht zu tun, agieren dann Tiere, obwohl sie vermutlich die Perspektive so nicht einnehmen können. Also dass dort dieses Weltbild des Menschen projiziert wird auf das Weltbild oder die Perspektive des Tieres. Also das wäre, glaube ich, ganz erhellend, da auf weitere Titel den Blick zu werfen.
Ja, also genau, da kann man zumindest ganz kurz, kann ich das noch sagen, ist es bei Massenhaft von Christa Ludwig, die erzählt auch aus verschiedenen Perspektiven und eine Perspektive ist eben ein Huhn von Schlüpfen bis zu Schlachten und die macht das nämlich überhaupt nicht, also sondern die verfolgt wirklich den Blick und die Gefühle des Kükens. Dementsprechend ist es auch sehr rudimentär, ne? Also was wird wahrgenommen, was wird gerochen, was wird gesehen und dadurch ist es aber sehr authentisch. Also natürlich ist es auch eine menschliche Konstruktion, aber es ist keine so anthropomorphisierte Konstruktion und das ist eine Ausnahmeerscheinung, denke ich. Und das ist aber auch im Jugendbuch jetzt eben. Von daher vermute ich, im Kinderbuch funktioniert es vielleicht nicht in dieser Form, dass man so diese ganz radikale Reduktion ja ausprobiert. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Aufgabe, würde ich sagen, so ein bisschen authentischer, einfach so eine Tierperspektive einzufangen. Man hat das auch bei den Klimawandelbüchern, wenn dann immer die Eisbären sich auf den Weg machen, um die Menschen zu belehren und sowas. Das hat man tatsächlich in mehreren Bereichen, aber bei der Tierhaltung, wo es um Leben und Tod geht, eben auch. Bei Rennschwein Rudi Rüssel zum Beispiel nicht, da ist es ja das Kind, das erzählt und da ist es dann auch wieder echter irgendwie.
Kurze Nachfrage an dich. Meinst du denn, dass es funktioniert hier, dass die Bilderbücher eine kritische Funktion einnehmen als kulturkritischer Metadiskurs, also Leserinnen und Leser und vor allen Dingen dann ja auch die Gatekeeper aufwecken und ja Anstöße zum Umdenken geben? Meinst du, das funktioniert? Oder ist es zu sehr, ich sag mal ganz platt, auf die 12, sodass sich wieder viele angegriffen fühlen und nicht das als Angebot wahrnehmen?
Ja, ich glaube, das ist immer schwierig, weil diejenigen Eltern, die solche Bücher für ihre Kinder kaufen, sind vermutlich die, die sowieso schon eine bewusste Haltung dazu haben, während Eltern, die sich jetzt dagegen wehren, darüber überhaupt zu reflektieren oder da eine kritische Haltung zu einzunehmen, diese Bücher nicht kaufen werden. Das heißt, man könnte jetzt höchstens nochmal sich das anschauen, wie ist es in der Schule? Haben diese Bücher in der Schule die Funktion als kulturkritischer Metadiskurs sozusagen Fehlsteuerungen einer Gesellschaft aufzudecken und vielleicht auch Gegenmodelle aufzuzeigen? Oder haben sie das nicht? Ich habe zumindest auch in der Lehre, wenn ich diese Seminare gebe, immer diese Vorbehalte. Ja, aber das können wir nicht machen, weil da kommen ja dann die Eltern und beschweren sich, dass wir da solche Themen besprechen und dass ihre Kinder dann vielleicht zu Hause kein Fleisch mehr essen. Das war auch was, was Christa Ludwig über ihren Jugendroman massenhaft erzählt hat, dass es ja Aufschreie von Elternseite gab und man dementsprechend, glaube ich, immer beides hat. Man kann, glaube ich, wenn man didaktisch klug arbeitet mit solchen Büchern, Positionen herauskitzeln, ohne sie vorzugeben. Man kann aber nicht verhindern, dass man damit auch wieder Leuten auf die Füße tritt, für die das einfach ein Kulturgut ist, Tiere so zu halten, wie sie gehalten werden und Tiere zu essen, wie sie gegessen werden. Oder siehst du das anders?
Ja, also ich habe bei mir, ich weiß nicht mehr, welches Fach das war, aber es war in der frühen Sekundarstufe 1 hatten wir, oder war es noch in der Grundschule, jedenfalls haben wir da erfahren, was eine Wurst eigentlich ist, was die Mini-Winnie-Würstchenkette eigentlich ist, was diese Haut eigentlich ist. Und dann habe ich meine Mutter gefragt am Nachmittag. Ich sehe es noch bildlich vor mir. Wir waren bei Karstadt, als es das noch gab in der Zoo. Und da habe ich sie gefragt, als ich dort angepreist sah, hier heute Kartoffelsalat mit Würstchen, ist das so? Und da hat sie gesagt, ja, das ist so. Und dann habe ich sie gefragt, warum hast du mir das eigentlich noch nie erzählt? Ich wusste gar nicht, also dass es das ist, was es ist. Ich finde schon, dass Kinder da ein Anrecht haben, es angeboten zu bekommen. Daraufhin habe ich ja trotzdem weiter Fleisch gegessen. Aber zumindest es gesagt zu bekommen, woraus das Ganze besteht oder wie Kreisläufe sind, das finde ich schon hochrelevant.
Genau, und im Prinzip kann man das ja auch lebensmittelübergreifend machen, wenn man jetzt sagt, okay, Fleisch ist ein Thema, aber man bezieht auch andere Lebensmittel mit ein, hat man vielleicht nicht so sofort diesen Vorwurf des Idealismus oder des Veganismus oder was auch immer am Hals. Wir haben aber ja noch einen
Genau, von Wolfganska Plotzinska, Tiere haben Rechte, im Belz Verlag erschienen, auch in diesem Jahr. Wir haben eine Leseprobe daraus oder dafür erhaschen können, finden Sie auch und findet ihr auf der Seite des Belz Verlages. Was war da dein Eindruck ausgehend von dieser Leseprobe? Wie hat dir das gefallen in Bezug auf unser heutiges Thema Tierrechte?
Man kann hier ja auf jeden Fall erstmal sagen, es geht weg vom Bauernhof und weg von der Tierhaltung oder von diesem Fokus hin zu einer sehr breiten Auseinandersetzung mit verschiedenen Funktionalisierungen von Tieren und hat dann auch so eine historische, aber auch interkulturelle Perspektive. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Was mir daran aber besonders gut gefallen hat, und das steht jetzt eben auch im Kontrast zu dem, was wir bisher uns angeschaut haben, ist die Prägnanz, mit der die Dinge auf den Punkt gebracht werden und dieses sehr spielerische auch in der Typografie und in der Bildebene. Also das hat mir daran sehr gut gefallen. Wie fandest du das?
Ja, ich fand es knacklustig, muss ich sagen. Also die Doppelseite 3031 zu Wildschwein in der Stadt fand ich super. Da sieht man ein Wildschwein in einen Sandkasten hineinspringen, wie ein kleiner Junge in ein Becken im Freibad im Hochsommer. Und man sieht ein Schwein, die Rutsche auf dem Spielplatz herunterrutschen. Dahinter eine kleine Ameise, die hinterherrutscht. Ein anderes Schwein wühlt im Mülleimer. Ein anderes blickt uns Leserinnen und Leser ja verblüfft an. Es heißt dann auf der Textebene, die recht knapp ist, und es gibt auch verschiedene Textbausteine, die auch typografisch voneinander abgehoben sind, aber in dem einen heißt es, seit der Mensch diese Flächen für sich beansprucht, also seit Waldflächen, Stadtflächen gewichen sind, leben immer mehr Tiere in der Nähe von Siedlungen. Und da ist mein Blick auf die Büsche im Hintergrund gekommen und dort sieht man ganz viele Augenpaare drin sitzen und man fühlt sich ertappt oder ich fühle mich ertappt als Leser, dass wenn so etwas wie Wildschweine im Vorgarten auftauchen, jetzt nicht hier in Münster, aber vielleicht andernorts, dass man dann doch etwas verschämt sich das Ganze aus der Distanz anguckt. Ja, das hält einem einen Spiegel vor. Oder auch sehr gelungen fand ich die Thematisierung von heiligen Kühen, welche Bedeutung diese in Indien haben. Und auf der Seite 17 sieht man dann eine Kuh, die den ganzen Verkehr aufhält, auch einen dicken Fladen auf die Straße gemacht hat. Und ganz hinten sieht man vermutlich an einer Rikscha angebracht eine Fahne mit Kuhfällen. Also diese unterschwellige Ebene, die da immer bedient wird, finde ich großartig und hebt das Ganze über ein reines Sachbuch für mich doch hinaus.
Auf jeden Fall. Also das ist genau so eine richtig gelungene Mischung. Es ist ja kein erzählendes Buch, aber dadurch, dass man eben so viele ironische Brüche drin hat und auf der Bildebene dann so viel über den Text hinausgehend dargestellt wird, hat man dadurch so kleine Erzählungen, an die man auch wieder anknüpfen kann. Ne? Also es wird eigentlich auf der Textebene ein bisschen erklärt, aber auf der Bildebene wird ganz, ganz viel erzählt und das eben auch in so einer, ja, ironischen, lustigen Art und Weise. Das finde ich auch, ist auf jeden Fall eine Stärke von dem Buch, weil es nicht so gewollt daherkommt, sondern tatsächlich gekonnt, würde ich sagen.
Ja, also eine Doppelseite ist für eine Unterrichtsstunde oder für eine Doppelstunde im Deutschunterricht sicherlich vollkommen ausreichend, also dass man sich hier exemplarisch bedienen kann. Und insgesamt, wenn ich hier mal überschlage im Inhaltsverzeichnis, ja, es sind bestimmt 30 Doppelseiten und thematisch sehr vielseitig. Aber es geht eben auch um das Thema Schweinehaltung. Die eine Doppelseite heißt Saueng oder ja, haben Schweine Gefühle beziehungsweise unterscheiden sich diese von Menschen, sind Schweine klüger als Menschen auf Seite 66 und 67. Und es geht ganz allgemein zum Beispiel um Tierrechte auf der Seite 50, 51. Also da ist wirklich einiges enthalten, was auch zu dem passt, was wir heute jetzt schon besprochen haben.
Und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass halt genau diese Fragen nicht beantwortet werden, die aufgeworfen werden zum Teil. Ne? Zum Beispiel, wie viele Hühner braucht deine Stadt oder dein Dorf für fleischessende Menschen? Das ist was, was man jetzt recherchieren kann. Da können die Kinder selber zu einem Ergebnis kommen und die können sich dann darüber wundern oder können sich darüber freuen oder was auch immer. Aber sie kriegen das nicht so runtergebetet von irgendeinem anthropomorphisierten Tier und vergessen es gleich wieder, sondern sie haben es selber rausgefunden, weil sie diese Frage aus dem Buch aufgegriffen haben. Und das regt das Buch an, würde ich sagen, so ein Weiterdenken. So ein weiter recherchieren und auch vielleicht sich kleine Geschichten zu überlegen, aber in dieser Kombination finde ich es wirklich sehr gelungen. Ja, damit haben wir doch eigentlich auch einen runden Abschluss gefunden, also von dem Skandal um alles lecker ausgehend über das wahre Leben der Bauernhoftiere bis hin zu Freddy dem Glücksschwein und zum Statement, Tiere haben Rechte. Ich denke, da haben wir jetzt einen ganz breiten Rundumschlag gemacht und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Thema auch objektiv in den Unterricht Eingang findet und dann nicht so viel Proteste hervorruft.
Ja, war auf jeden Fall spannend, heute den roten Faden über die verschiedenen Titel zu legen. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Für alle, die sich womöglich aus wissenschaftlicher Perspektive weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen, ist auch vor kurzem erschienen von Bernd Ladwig, der sich auch im Bereich der Tierrechte engagiert, politische Philosophie der Tierrechte im Suhrkamp Verlag. Kurzer Ausblick noch auf die nächste Folge, die steckt ja schon gewissermaßen in den Startlöchern. Da nehmen wir uns des Bilderbuchs, ich muss mich einmal umdrehen, Treiben lassen von Peter van den Ende, erschienen im Aladin Verlag, jetzt gerade Ende Juli, also auch eine frische Neuerscheinung, also dem nehmen wir uns an.
Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit den Lektüren, die wir heute besprochen haben. Bis dahin und tschüss.
Ja, bis dahin. Tschüss.